Und dann ist es total wichtig, natürlich auch dann über Narrative, über Geschichten, die Menschen in den Vordergrund zu bringen, die jetzt schon am meisten betroffen sind von der Krise, die genau wissen, was passiert, wie es ihre Realitäten wandelt und was es jetzt zu tun bedeutet, also was wir tun müssen. Und ganz oft werden diese Menschen überhört, gezielt überhört.
Herzlich willkommen zurück zum Start der zweiten Staffel von Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Ich bin Hannah.
Und ich bin Marisha von Klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und zusammen hosten wir diesen Podcast. In diesem Podcast geht es um die Zusammenhänge von Klima, Umwelt und Gesundheit und vor allem immer wieder um konkrete Möglichkeiten, Zukunft zu gestalten. Heute werfen wir den Blick auf Klimagerechtigkeit und Kipppunkte und versuchen die Brücke zwischen unserer lokalen deutschen Perspektive hin zu globalen Fragen zu schlagen.
Für uns ist natürlich immer die Perspektive auf die Gesundheit zentral und die Frage, wie wir Gesundheit schützen und erhalten können. Und neben dem Klima gibt es ja noch andere globale Umweltveränderungen, die unsere Gesundheit beeinflussen. Über die sprechen wir dann in den nächsten Episoden.
Wir freuen uns schon riesig auf die weiteren Folgen der zweiten Staffel. Wir haben nämlich ganz tolle Gästinnen und Gäste gewinnen können. Unter anderem sprechen wir mit Kim Grützmacher über Biodiversität und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, mit Dominik Eulberg über unser Verhältnis zur Natur, mit Nicola Schmidt über Kinder in der Polykrise, mit Raoul Krauthausen über die Gestaltung unserer Kommune, mit Maren Urner über Denken und Emotionen und mit Sebastian 23 über die Rolle von Kunst, Kultur und Humor.
Und jetzt aber erstmal los mit dieser Episode. Wir haben heute Luisa Schneider zu Gast. Luisa, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich wahnsinnig, hier sein zu dürfen.
Du bist ja Klimajournalistin und Storytellerin und hast eine große Reise zu Brennpunkten der Klimakrise, kann man sagen, gemacht. Wie kamst du denn überhaupt zum Thema?
Oh, wie kam ich zum Thema? Um echt zu sein, ich würde sagen, ich war schon immer eine naturbewusste Person oder naturenthusiastisch, um ehrlich zu sein, aber habe das so ein bisschen in meiner Jugend verloren, bis ich dann eben angefangen habe zu studieren und habe in Stuttgart studiert, Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien, und währenddessen habe ich dann angefangen in meinem Modul Journalistik, also Journalismus, dann zu studieren so ein bisschen und habe da reingucken dürfen, und ich sag mal, da habe ich dann meine Liebe gefunden so zum Journalismus. Und während ich studiert habe, war dann 2021 eben auch die Ahrtalflut. Ich komme nämlich aus einem kleinen Dorf in der Eifel, und wirklich ein Hechtsprung von mir entfernt ist eben das Ahrtal, wo damals im Juli 2021 nicht nur unfassbare Regenfälle ganze Häuser und Brücken mit sich gerissen haben, sondern auch noch so viele Menschen leben. Und da habe ich dann verstanden, okay, Klimakrise, das ist nicht irgendwann irgendwo, das ist jetzt und hier. Und ich habe es damals dann zu meiner Aufgabe gemacht, zu meiner Verantwortung gemacht, darüber aufzuklären, zu berichten, habe einen richtigen Hechtsprung dann auch in diesen Klimajournalismus reingemacht. Und dann wurde eben Greenpeace auch irgendwann durch meine Arbeit auf mich aufmerksam und hat mich eingeladen zu diesem wahnsinnigen Projekt, wo wir dann eben zu 5 verschiedenen Regionen unseres Planeten gereist sind, also sogenannte Kipppunkte auch besucht haben.
Genau, du hast schon beschrieben, dass du dann quasi eine weltweite Reise gemacht hast, weil wir reden ja in Deutschland zwar über gesundheitliche Auswirkungen, aber wir fokussieren uns oft auf diese lokalen Zusammenhänge. Das Ahrtal hast du auch schon benannt. Aber dann, ne, du hast selber gesagt, für dich war das auch so ein Aha-Moment, das lokal zu spüren. Und in diesem lokalen Aktivismus lassen wir manchmal die globalen Zusammenhänge total außen vor. Kannst du uns mal mitnehmen, wie hat sich denn deine Perspektive von lokal dann zu global geweitet?
Also ich glaube, ich habe schon immer international, also global, so ein bisschen auf die Klimakrise geschaut, weil es natürlich ein globales Thema ist, ne? Klima ist nicht irgendwie etwas, was uns in einem Silo hier nur in Deutschland betrifft, sondern das betrifft überall die Menschen. Es ist eine Dimension, die man immer mitdenken muss. Und vor allem betrifft es ja die Menschen im, ich sag mal, globalen Süden, sagt man ja so schön, also die Länder, die jetzt schon am meisten betroffen sind von den Auswirkungen der Klimakrise, aber historisch am wenigsten eigentlich zu dieser Krise beigetragen haben, in Form von Emissionen, in Form von Ressourcenausbeutung und so weiter und so fort. Und das fand ich war eine so riesige Ungerechtigkeit, weil wir uns hier im globalen Norden, also Deutschland, noch so gut schützen können vor dieser Krise. Im Sinne von, ne, wir können Deiche, Dämme aufbauen, schützende Infrastrukturen, Frühwarnsysteme, ne, wir bekommen schnell Notifikationen auf unser Smartphone jetzt mittlerweile gesendet, was ja auch nach der Ahrtalflut weiter ausgebaut wurde, auch landesweit. Aber das haben eben die Menschen vor allem eben im ne, sogenannten ärmeren Ländern eben nicht. Und ich mache immer so diese Gänsefüßchen für ärmere Länder, weil arm ist immer so vage. Ne? Also arm, diese Länder sind ja eigentlich nicht arm, sondern sie sind historisch ausgebeutet durch den Kolonialismus. Also viele Ressourcen wurden einfach vom globalen Süden in den globalen Norden geschiftet und haben ja dann diese Länder, diese Menschen umso verwundbarer gemacht für die heutige Krise, die dort umso radikaler wütet. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, diese Ungerechtigkeit hat mich schon sehr, sehr früh bewegt, wodurch ich dann immer schon international auf die Klimakrise geschaut habe. Aber natürlich ist es dann umso persönlicher, ne, wenn es dann direkt quasi in der Nachbarschaft dann passiert, ne? Wenn hier eben plötzlich die Überschwemmungen kommen, wenn hier die Dürren kommen, wenn hier die Hitze kommt oder eben die Starkregen. Und dann muss man eben immer beides betrachten, so eine Mikroebene und so eine Metaebene der Klimakrise.
Du hast jetzt Gerechtigkeit schon angesprochen. Wie würdest du denn Klimagerechtigkeit definieren? Was stellst du dir unter wirklicher Klimagerechtigkeit vor?
Klimagerechtigkeit ist aus meiner Perspektive, wenn man das definieren wollen würde, bedeutet es eigentlich nicht nur die Klimakrise zu bekämpfen, also ne, sich zum einen anzupassen an die Klimakrise und zum einen zu versuchen, die Ursachen der Klimakrise einzudämmen, also einfach Emissionen zu verringern, heute besser als morgen, sondern dass man auch wirklich versucht, die materiellen Zustände der Menschen zu verbessern, und zwar der Mehrheit unseres Planeten. Also wenn man jetzt wirklich schaut, na, auf die Nationen, die ärmeren Nationen, ne, im globalen Süden, dass man da wirklich ansetzt und da die materiellen Grundlagen so verbessert, dass man überhaupt nicht mehr von armen Ländern sprechen muss. Also da wirklich historisch dann auch ansetzt. Und das ist dann eben diese Klimagerechtigkeit, von der wir sprechen, dass eben alle Menschen dieselbe Möglichkeit haben, sich vor dieser Krise nicht nur zu schützen, sondern auch einfach besser leben können generell auf unserem Planeten. Ne? Gäbe es ja, ich sag mal, die Klimakrise nicht, hätten wir immer noch diese globalen Ungerechtigkeiten. Und wenn man dann erkennt, dass die Klimakrise aus denselben ungerechten Systemen eigentlich nur ein weiteres Produkt ist, was sozusagen Gewalt auf diese Menschen ausübt und auch Gewalt gleichermaßen auf unserem Planeten, also auf unsere planetare Gesundheit ausübt, dann wissen wir, wo wir ansetzen müssen. Und dann merken wir, die Klimakrise ist nur ein weiteres Ding, was wir eigentlich bekämpfen müssen, beziehungsweise wo wir uns draus, ja, ich will nicht sagen retten müssen, aber wo wir uns draus befreien müssen, auf Grundlage dieser Systeme. Also müssen wir da ganz systematisch eben, ich sag mal, vorgehen. Und Klimagerechtigkeit bedeutet dann auch, anzuerkennen, dass wir nicht alle im selben Boot sitzen. Also es wird immer so schön gesagt, ah ja, Klimakrise, ja, wir sitzen ja alle im selben Boot, es betrifft uns ja alle irgendwie gleich. Dem ist ja eigentlich ganz und gar nicht so. Ne? Manche Menschen im globalen Norden, in den reicheren Ländern, sitzen in, ich sag mal, ne, sturmfesten und sturmsicheren Ozeandampfern und segeln diesem Sturm entgegen. Und andere Menschen in ärmeren Ländern im globalen Süden sitzen halt in dreimal geflickten Schlauchbooten und müssen halt irgendwie gucken, wie sie diesem Sturm entgegenpaddeln. Also da merkt man eben, manche Menschen sind geschützt und sind auch geschützt auf Grundlage dieser ausgebeuteten Ressourcen, was die Menschen in den Schlauchbooten umso unsicherer gemacht haben, ne? Weswegen sie überhaupt in diesen Schlauchbooten sitzen. Und dann erkennt man eben, okay, manche haben es zum einen verursacht, manche haben dadurch auch die Möglichkeit, sich mehr zu schützen, und andere eben nicht. Und diese Disbalance versucht Klimagerechtigkeit wiederherzustellen, da eine Balance, eine Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das ist aus meiner Perspektive der Kern des Begriffs Klimagerechtigkeit.
Wenn wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, also in die Ungerechtigkeiten. Du hast ja jetzt schon erzählt, es gibt historische Faktoren, aber es gibt auch aktuelle, die die Ungerechtigkeiten weiter vergrößern. Du hast ja so ein Bild von den Sonnenbrillen. Könntest du uns mal erzählen, was dein Erkenntnisprozess da war oder auch ist? Es ist ja sicher nichts Abgeschlossenes.
Ja, total, total. Ja, von diesen Sonnenbrillen, da spreche ich in meinem Buch von. Und zwar hatte ich ja das wahnsinnige Privileg, zusammen mit Greenpeace in den letzten 2 Jahren zu 5 verschiedenen Regionen auf unserem Planeten gereist sein zu dürfen. Regionen, wo auch die Klimakrise bereits am heftigsten zu spüren ist, wo wir die heftigsten Auswirkungen ganz, ganz sichtbar vor Augen haben. Und wo dann eben auch ganz, ganz deutlich verschiedene Ungerechtigkeiten werden, ne? Sei es eben aufgrund von Rassismus, aufgrund von Sexismus, aufgrund von anderen Ismen, sage ich mal, anderen Diskriminierungen, die ich vielleicht hier im globalen Norden, bei uns in Deutschland, überhaupt nicht so sehr, beziehungsweise die mich erstmal nicht betreffen, weil ich so wahnsinnig privilegiert bin. Und zum Beispiel waren wir dann in Senegal, wo wirklich wir unfassbar heftige Auswirkungen gesehen haben in Form von Dürre, Hitze. Boah, wir hatten da Temperaturen über 50 Grad und man konnte sich nicht in klimatisierte Räume flüchten. Die Menschen haben zum Teil keinen Zugang zu Strom, keinen Zugang zu fließend Wasser. Und das, was wir im Ahrtal gesehen haben, ist da fast schon Alltag. Also ganz, ganz heftige Auswirkungen. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass mir jeden Tag mit jeder Begegnung, mit jedem Gespräch, das ich geführt habe mit einem Menschen, wie so eine Sonnenbrille abgezogen wurde. So eine Sonnenbrille, die meine Sicht auf die Welt verdunkelt hat, wo ich wie so Scheuklappen angehabt habe, wo ich überhaupt nicht ganz verschiedene Ungerechtigkeiten wirklich klar und deutlich sehen konnte, weil ich eben so privilegiert bin. Also wurde mir mit jedem Satz, mit jeder Begegnung, mit jeder Diskussion, mit jedem Gespräch immer wieder eine Sonnenbrille ausgezogen und ich hatte das Gefühl, mir wird meine Sicht klarer auf diese Welt und die bestehenden Ungerechtigkeiten, wo wir ansetzen müssen oder ansetzen sollten, besser heute als morgen.
Ja, in der ersten Episode, ich komme nochmal auf deine Reise zu sprechen, in der ersten Episode haben wir mit Harald Lesch schon mal über planetare Belastungsgrenzen gesprochen und auch über Klimakipppunkte. Und jetzt, genau, haben wir deine Reise schon angesprochen zu Klimakipppunkten. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz uns mitnehmen, sagen, was sind denn eigentlich Klimakipppunkte und welche Kipppunkte hast du besucht und was hast du da erlebt?
Genau, also was sind Klimakipppunkte? Ich glaube, das kann man ganz gut erklären an einem Wasserglas sozusagen. Also man kann sich Kipppunkte vorstellen wie ein Wasserglas. Normalerweise steht dieses Glas mittig auf einem Tisch. Das ist eigentlich unser Klimasystem, wie es sein sollte, einfach eigentlich stabil. Durch aber voranschreitende Treibhausgasemissionen in unserer Erdatmosphäre wird dieses Wasserglas jetzt Stück für Stück ein bisschen weiter zur Tischkante geschoben, bis es irgendwann kippelt und dann fällt. Das Wasserglas, es zerbricht zu Boden, das Wasser ist ausgelaufen und es kann nicht zurück ins Glas. Es ist erstmal nicht rückgängig zu machen. Und von diesen Wassergläsern, von diesen Kipppunkten, haben wir laut Wissenschaft ungefähr 16 Stück auf unserem Planeten. Das ist dann zum Beispiel der Regenwald, das sind Gletscher, das ist das grönländische Eisschild, das sind Meeresströmungen, aber eben auch Winde, Monsune. Das sind aber auch Korallenriffe, zum Beispiel in Australien. Und all diese Ökosysteme werden durch diese Klimaerhitzung immer weiter zur Tischkante geschoben, bis es irgendwann kippelt und fällt. Und fällt ein Wasserglas, fällt ein Kipppunkt, dann ist das schon fast so zu verstehen wie ein Dominospiel, ne? Also ein Wasserglas kippt das andere an und es wird umso wahrscheinlicher, dass mehrere kippen. Und ein konkretes Beispiel ist der Regenwald, der auch durch die Klimaerhitzung immer trockener, immer dürrer wird. Die Feuer, die erstmal wirtschaftlich beziehungsweise ökonomisch gewollt sind, also der Regenwald wird ja, also da wüten ja wirklich täglich Brände, das ist unfassbar und die Abholzung, sie schreitet immer weiter voran. Und das, also diese menschliche wirtschaftliche Einwirkung auf den Regenwald plus die Klimaerhitzung führt dann den Regenwald zu einem Punkt, wo er quasi kippt und sich in eine Art Savanne oder auch Wüste verwandelt. Und das wäre erstmal nicht rückgängig zu machen. Also wir hätten sozusagen die grüne Lunge unseres Planeten einen riesigen CO2-Speicher verloren. Und das macht es natürlich dann umso wahrscheinlicher, dass zum Beispiel Gletscher abschmelzen, das grönländische Eisschild abschmilzt. Das wiederum hat natürlich wieder Auswirkungen auf zum Beispiel Meeresströmungen, auf Winde. Also es verändert sich langsam alles und es ist so wie ein Kipppunkt, wenn eins gefallen ist, andere umso wahrscheinlicher dann angestoßen werden. Und letztendlich wird dann unser ganzes Klimasystem ein komplettes Chaos und muss sich eben neu ausrichten, wenn es sich überhaupt neu ausrichten kann in einer ganz, ganz schnell sich verändernden Welt. Und das sind Kipppunkte. Und wir waren dann ganz konkret mit Greenpeace zu 5 Kipppunkten. Also wir waren zum einen in Brasilien, im brasilianischen Regenwald, den ich gerade angesprochen habe. Wir waren in Senegal und haben uns dort versucht, den westafrikanischen Monsun besser anzuschauen. Wir haben uns dann in Kanada den Permafrostboden angeschaut und die Borealwälder. Und in Grönland natürlich das grönländische Eisschild, ne, riesige Eispanzer. Und dann sind wir nochmal getaucht und zwar tief nach Australien zu den Korallenriffen, hier ganz konkret zum Great Barrier Reef. Und dann einmal zu gucken, okay, was sind Kipppunkte, wie gehören sie global miteinander zusammen, was passiert auf unserem Klimasystem auf einer Metaebene, aber ganz konkret dann auch, was passiert on the ground, was passiert bei den Menschen, wie schützen sich die Menschen, wie sind sie direkt betroffen und was fordern auch diese Menschen, die so oft überhört werden und das manchmal ganz gezielt ignoriert werden. Und dann haben wir eben versucht, da ein ganz globales Bild zu zeichnen von dieser Krise und gehen damit jetzt auch tatsächlich auf Tour. Wir haben eine Show draus gemacht, wo wir dann innerhalb von 2 Stunden mit einer ganzen Audienz von 300, 400, 500, gar 600 Leuten dann in einem Kino quasi einmal um die Welt reisen, um diese Reise nochmal nachzuvollziehen.
Du hast jetzt ja schon die menschlichen Begegnungen angesprochen und auch, dass du Geschichten dann mitbringst. Also wie man vielleicht auch aus dem wissenschaftlichen Wissen über, es gibt so und so viele Kipppunkte, die sind da und da und so funktioniert das mechanistisch, eben wieder zu dem Teil von Gerechtigkeit, von Menschlichkeit, von Miteinander kommt. Mhm. Und das ist ja letztlich auch was du machst, durch die Reise Leuten hierher Geschichten mitzubringen. Und sagst ja auch selbst, du bist Storytellerin. Also was ist denn die Bedeutung für dich, davon menschliche Geschichten zu erzählen?
Oh, ich glaube, über Geschichten passiert alles. Also ich glaube auch, ich bin wirklich davon überzeugt, dass diejenigen, die die besseren Geschichten erzählen, letzten Endes quasi die größte Macht haben, auch den Planeten zu ändern. Vielleicht zum Besseren, vielleicht zum Schlechteren. Wer je nachdem die bessere und überzeugendere Geschichte erzählt. Mhm. Und da sind wir eben bei Narrativen. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Narrative, die uns steuern, die wir vielleicht unbewusst irgendwie glauben. Ne? Wir haben zum Beispiel das Leistungsnarrativ. Ne? Also so von wegen, du musst einfach nur härter arbeiten und dann wirst du es schon schaffen und die Karriereleiter hochklettern können. Wir haben aber auch Narrative über die Klimakrise, ne? Also wer ist die Klimakrise jetzt schuld? Wer hat keine Schuld? Da wird ganz oft zum Beispiel uns individuell die Schuld der Klimakrise in die Füße geschoben, ne? Von wegen, ja, du hast einfach deine Zähne noch nicht lang genug mit der neuesten Bambuszahnbürste geputzt und deswegen bist du die Klimakrise schuld. Diese Narrative, und es ist total wichtig, jetzt wirklich Narrative zu entkoppeln, zu entkräften und zu sagen, ey, wir können bessere Geschichten erzählen und zwar dort, wo sie jetzt gebraucht werden, also Geschichten von Verantwortung. Wer steht wirklich in Verantwortung? Sind das vielleicht die 100 Konzerne, die über 71% der weltweiten Treibhausgasemissionen historisch verursacht haben? Oder sind es vielleicht auch die obersten 1% der Menschen, die doppelt so viele Treibhausgase ausstoßen im Vergleich zur ärmeren Hälfte unseres Planeten? Und dann ist es total wichtig, natürlich auch dann über Narrative, über Geschichten, die Menschen in den Vordergrund zu bringen, die jetzt schon am meisten betroffen sind von der Krise, die genau wissen, was passiert, wie es ihre Realitäten wandelt und was es jetzt zu tun bedeutet, also was wir tun müssen. Und ganz oft werden diese Menschen überhört, gezielt überhört, so leid es mir tut. Es gibt da total wenige auch wirklich gute Berichte, dass wirklich täglich auch mal gezeigt wird, ey, das, was in Indien, in Bangladesch passiert oder auch ne, in verschiedenen Ländern Afrikas, das ist nicht mal einmal so, ne, einfach mal so eine Ahrtalflut, sondern das passiert wirklich täglich in diesen Ländern. Und da merkt man eben diese Diskrepanz der Auswirkungen der Klimakrise. Und jetzt diesen Menschen zuzuhören, ist für mich der Schlüssel. Zum einen, weil sie wissen auch nicht nur, was passiert gerade, sondern auch, woraus ist es historisch entsprungen. Ne? Ich fand es total spannend, zum Beispiel in Senegal wirklich zu sehen, okay, inwiefern ist die Klimakrise heute mit historischer Ausbeutung verbunden. Also ganz oft zum Beispiel habe ich mich in Senegal gefragt, aber ja okay, also ne, ihr habt hier Meeresspiegelanstieg, ihr habt hier Stürme, ihr habt hier Sturmfluten, ihr habt hier aber auch Hitze und Trockenheit, aber warum schützt ihr euch denn nicht davor? Also ne, so man könnte ja auch Deiche aufbauen, man könnte auch Dämme aufbauen, man könnte auch ein Frühwarnsystem aufbauen, man könnte auch die Abfallwirtschaft verbessern, ne? Und jedes Mal in diesen Gesprächen haben mich Menschen wieder und wieder darauf hingewiesen, ja, Luisa, uns fehlen die Ressourcen dazu. Uns fehlt ein funktionierendes Regierungssystem. Uns fehlt ein funktionierendes Justizsystem. Uns fehlen die grundlegenden Materialien, die Infrastrukturen dazu. Und sie haben uns dann immer wieder auf die Historie ihres Landes hingewiesen, was aber gleichzeitig auch die Historie eines gesamten Kontinents ist. Und zwar Afrikas, ne? Damals hat es eben angefangen, 15. bis 16. Jahrhundert, Kolonialismus. Da wurden nicht nur Millionen über Millionen Menschen versklavt, verschifft, als Ware exportiert nach Amerika oder in ehemalige Kolonialmächte wie Europa, sondern mit ihrem menschlichen Leben wurde den Menschen auch alles genommen, worauf und wovon sie gelebt haben. Ihre ökologischen Ressourcen, ihre materiellen Ressourcen, ihre finanziellen Ressourcen, ihre ganze Natur und ihre Heiligtümer wurde alles mit ausgebeutet, mit verfrachtet, mit verschifft. Und dieses Fundament, was damals aufgebaut wurde, was damals gelegt wurde, das ist heute immer noch spürbar. Und das belastet und unterdrückt die Menschen bis heute. Und das haben wir vor allem in Senegal dann zum Beispiel an Handelsstrukturen gemerkt, an globalen Märkten, ne? Also warum werden zum Beispiel die Produkte, die lokal angebaut und abgebaut und produziert werden, warum werden die so unfassbar günstig verschifft, aber alles aus dem globalen Norden, also jetzt aus dem ehemaligen Kolonialstaat Frankreich, hier ganz konkret in Senegal, warum wird alles aus Frankreich so wahnsinnig teuer dahin exportiert? Also, dass die Menschen es sich sogar nicht mehr leisten können, die eigenen Produkte zu kaufen, ne? Also die Produkte, die von außen importiert werden. Und warum gibt es dann da so viele Schwarzmärkte und so weiter und so fort? Also so, man merkt, dass das ganze Land, man spricht hier von einer Scheinunabhängigkeit, also dass hier Frankreich sagt, okay, nee, ne, Senegal ist frei, so wir sind abgezogen, wir sind keine Kolonialmacht mehr. Aber man merkt in allen Strukturen, im Finanzmarkt, im Handelsmarkt, in den globalen Märkten, dass Senegal nicht frei ist und das seit 1960 nicht. Und die Menschen fordern eben diese Unabhängigkeit. Sie fordern hier die Selbstbestimmung und die Macht über ihre eigenen Ressourcen. Und wenn man da dann ganz genau hinhört, dann erkennt man eben diese Systeme, die Menschen, wo draus die Menschen sich befreien möchten, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gäbe.
Ja, es hat ja auch immer noch jetzt was mit unserem Handeln hier zu tun, also eben das global Verknüpfte, jetzt ohne auf die individuelle Schuldschiene gehen zu wollen. Die Ausbeutung geht ja weiter. Wenn wir beim Beispiel Senegal bleiben, kannst du vielleicht nochmal sagen, wie hängt, was dort passiert jetzt mit unserem Tun und Nicht-Tun jetzt zusammen?
Ja, also so zum Beispiel, ich glaube, was man auch direkt auf unser Tun und Nicht-Tun zurückweisen kann, also sowohl politisch, also auf einer Landesebene, wie aber auch individuell, könnte man zum Beispiel ansetzen hier direkt bei dem Fischmarkt. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz visuelles Beispiel und ganz konkret. Denn wir haben uns da zum Beispiel auch mit Fischern zusammengesetzt, ne? Von einfach in Senegal an der Küste, oben in St. Louis, in einer Hafenstadt im Norden Senegals. Und ich habe mich da unterhalten mit einem Mann, der hieß Babacar. Und Babacar, ich würde jetzt mal schätzen, er war so 22, 23. Und er hat mich irgendwann gefragt, ah Luisa, sag mal, wo kommst du denn her? Und ich meinte so, ey, ich komme aus Deutschland. Und plötzlich Totenstille. Irgendwann hat er mich dann doch nochmal angeschaut und hat gemeint, Deutschland also, Europa. Ja, da wollen wir alle einmal hin. Hier, ich und meine Freunde, die drumherum saßen. Und ich meinte so, echt? Okay. Und dann hat er noch so weiter erzählt, meinte, ja, mein Bruder hat schon 3 Mal versucht, nach Europa zu gehen. Einmal kam er bis nach Mauretanien, einmal kam er bis nach Marokko und einmal kam er wieder an. Noch kam er nach Haus. Und ich habe dann Babacar angeschaut und habe gefragt, aber warum wollt ihr es denn wagen, denselben Weg zu beschreiten, wenn ihr doch das Schicksal deines Bruders wisst, also wenn ihr doch darüber Bescheid wisst, was passiert ist. Und dann meinte er so, ja, was bleibt uns denn anderes übrig? Uns wird doch alles weggenommen. Und erst habe ich dann nicht so richtig verstanden, doch dann zeigte er hinaus auf die Küsten Senegals und dort waren unfassbar riesige Fischfangflotten, riesige Trawler nennt man sie auch in der Fachsprache, also riesige Schiffe, die mit hunderte Meter langen Schleppnetzen einmal durch das Meer fischen und ganze Fischschwärme einfangen, Korallensysteme unten am Meeresgrund zerstören, was dadurch eigentlich die Fischbestände so krass reduziert hat, dass die Menschen vor Ort kaum mehr überleben können. Also denen wurde eigentlich quasi die Existenzgrundlage dadurch entzogen. Und dann hat man da neben diesen riesigen Industriebooten eben die kleinen lokalen Fischer gesehen, Babacar und seine Freunde in so kleinen Holzbooten, Pirogen nennt man sie auch. Und uns wurde erzählt, ne, die müssen jetzt teilweise wochenlang draußen bleiben. Sie fischen immer nur noch einen Bruchteil dessen, was sie normalerweise in wenigen Stunden gefischt hätten. Und da sieht man eben auch diese kolonialen Kontinuitäten. Von außen kommt da jemand oder kommen da Staaten und holen hier den Menschen die Existenzgrundlagen, die Lebensgrundlagen, ihre Ressourcen einfach weg. Und da könnte man dann eben jetzt als Konsument, Konsumentin sagen, okay, ich mache da nicht mit, ich, keine Ahnung, ne, versuche mein Ernährungssystem so umzustellen, dass ich eben keinen Fisch aus diesen Industrien zum Beispiel mehr esse. Ich versuche vegan zu leben, ne, all diese individuellen Umstellungen. Und ich bin wahnsinnig dankbar über jede einzelne individuelle Entscheidung, die jemand trifft, die versucht, es besser zu machen, wo man versucht, nachhaltiger zu leben, wo man versucht, klimasicherer zu konsumieren. Aber wir können uns aus dieser Krise nicht rauskonsumieren. Also wir können uns aus dieser Krise nicht einfach rauskaufen, indem wir eben besser einkaufen, sondern darüber hinaus muss man eben wirklich versuchen, zusammenzukommen, mobilisieren, organisieren, in Initiativen, Projekten, Organisationen, um wirklich auch Druck auszuüben auf die Politik, auf eine Wirtschaft, die als Fundament hat, dass viele, eine globale Mehrheit, ausgebeutet wird für eine globale Minderheit. Und zwar nun mal, so leid es mir tut, wir eben im globalen Norden. So. Und das bedeutet wirklich politische, tiefgehende Änderungen. Und deswegen finde ich es immer so wichtig zu sagen, ja, also bitte, bitte macht weiter, immer die besseren Entscheidungen treffen im eigenen Konsum. Da fängt es an, aber da darf es nicht aufhören. Und vor allem ist es dann immer so einfach, wenn man dann da hängen bleibt, so mit dem Finger aufeinander zu zeigen, ne, und zu sagen so, was? Und du kaufst immer noch die in Plastik verpackte Gurke und was? Du fährst immer noch Auto und was? Du hast noch nicht die neueste Bambuszahnbürste bei dir im Zahnpastaschrank stehen, ne? Du, ihr seid die Klimakrise schuld. Aber nee, dahinter stehen ganz, ganz riesige Konzerne, ganz, ganz große fossile Industrien, die genau das, genau dieses Narrativ von diesem Einzelnen, so wir sind schuld, wir alle haben die Klimakrise verursacht, die genau das wollen und das tatsächlich auch durch eine riesige, milliardenschwere Marketingstrategie gestreut haben, dieses Narrativ. Und daraus jetzt zu entbrechen, das ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux der Geschichte.
Du sprichst uns aus der Seele und wenn man dir so zuhört, dann kann man ja gar nicht anders, als irgendwie ein eigenes Gerechtigkeitsempfinden zu bekommen und eigentlich wütend zu werden und zu denken, so, okay, das stimmt, das möchte ich so nicht weiter mitmachen. Daher war das schon alles auch der perfekte Übergang zur letzten Frage. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gleich nach dem Hören mit dir nach dem Podcast was ändern wollen? Wo können sie denn anfangen?
Also so zum einen, als ich zum Beispiel angefangen habe, ne, ich wurde ja auch nicht als klimabewusste Person geboren, sondern als das eben dann vor allem passiert ist mit der Ahrtalflut und eigentlich auch schon davor, habe ich mich eben einfach umgeguckt, ne, wo kann ich ansetzen, wo sind hier die Organisationen, wo sind die Projekte, wo vielleicht sogar eine Nachbarschaftsinitiative, ne, wo kann ich direkt mit vielen Leuten zusammen eine Strategie aufbauen, ne, wie kann ich zusammenkommen, um Druck auszuüben oder um die Politik in Verantwortung zu ziehen, so. Und das ist immer total wichtig, dass wir vor allem zusammenkommen, also dass wir uns zusammenschließen und mobilisieren und organisieren. Und deswegen will ich einfach nur mit auf den Weg geben, so schau dich um, schau, was ist dir am nächsten, aber auch zum Beispiel, was machst du total gerne, ne? So ich, man merkt es vielleicht, so ich rede gerne, so ich bin Journalistin, ich schreibe gerne, ich kann, glaube ich, ganz okay irgendwie mit der Kamera umgehen und so und habe dann eben versucht, darüber zu kommunizieren, ne, zu berichten und zu schreiben und einfach so mein Hebel der Kommunikation zu nutzen, für eine Veränderung herbeizuführen. Aber dann würde ich auch sagen, hey, egal wer du bist, egal woher du kommst, auch du hast dein Talent, auch du hast deine Fähigkeit, auch du hast eine Passion, die dich leitet. Und diese Passion kann man auch dafür nutzen, um Veränderungen beizuführen. Und ich meine, klar, dass auch das ist ein wahnsinniges Privileg, wenn man eben die Möglichkeit, die zeitlichen Ressourcen hat, sich darüber hinaus einzusetzen. Das ist ja auch nicht jedem gegeben, weil viele Leute eben einfach ja viel, viel arbeiten müssen, um genügend Geld einzunehmen, um überhaupt zu überleben. So, deswegen ist es ja für mich, dass ich meine Freizeit nutze, zum einen auch, um mich zu engagieren und darüber hinaus über meine normale Arbeit zu engagieren, das auch ist ein wahnsinniges Privileg. Und das finde ich wahnsinnig schade, dass das ein Privileg sein muss. Aber so ist es nun mal in unserem Wirtschaftssystem. Und genau deswegen, so, ich würde einfach sagen, nutze deine Talente, nutze deine Fähigkeiten, schau dich um. Sie sind überall, die klimabewussten Menschen, die Menschen, die sich heute engagieren wollen, die Menschen, die bewegt sind, die klimabewegt sind. Und auch wenn es vielleicht gerade politisch so scheint, als würden wir ja eine Rolle rückwärts machen und zwar ganz, ganz tief den Berg runter, die Menschen, die sind immer noch da. Also die Menschen sind ja nicht weg, sondern wir haben eine Mehrheit in ganz Deutschland, die sich engagieren wollen, die wandeln möchten und heute eine klimasichere Zukunft für alle Menschen aufbauen wollen. Und da würde ich ansetzen.
Ganz vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung, da mitzumachen. Vielen, vielen Dank, Luisa, für deinen Besuch hier bei uns.
Dankeschön, danke.
Ach schön, Hannah, ich gehe jetzt total positiv hier raus. Also irgendwie hat mich das gerade am Ende nochmal motiviert, vor allem so den Blick auf das zu richten, was schon alles Gutes tatsächlich passiert, wo überall Menschen sind, die aktiv sind, die was bewegen wollen. Ja, das hat mich irgendwie gerade berührt und motiviert, dabei zu bleiben.
Ja, es war ein schöner Aufruf, das Gerechtigkeitsempfinden auch konstruktiv zu nutzen, also dass wir uns zusammentun mit den Menschen, die so empfinden und das so fühlen und sehen wie wir. Ich glaube, es ist für uns beide ja auch was Wichtiges, was uns antreibt. Sowohl das Ungerechtigkeitsempfinden mit allen Gefühlen, die damit einhergehen, aber auch eben das Gefühl von, wir können Gerechtigkeit verbessern und mehr herstellen.
Voll, und da bringt sie natürlich jede Menge Geschichten mit, ne? Also uns fehlt ja manchmal tatsächlich so ein bisschen die globale Perspektive. Das haben wir ja heute auch mehrfach angesprochen. Zum einen wurde nochmal deutlich, wie Luisa selber durch diese lokale Betroffenheit im Ahrtal aktiv geworden ist. Und gleichzeitig bringt sie ganz viel globale Geschichten mit, die ja auch helfen, dass andere Menschen sich besser hineinversetzen können, was die Folgen unseres Tuns eigentlich sind. Und wer da eigentlich ja vor allem an diesen Folgen zu leiden hat. Und ich finde, wir werden da sicherlich öfter noch drüber sprechen in den nächsten Folgen, wie wichtig ja Empathie und Empathiefähigkeit ist. Also wir haben ja eigentlich große Fässer heute aufgemacht, Gerechtigkeit, Empathie. Und ich glaube, dass diese Empathie, diese Möglichkeit, sich in andere hineinzuversetzen, die Verbundenheit miteinander, auch eine ganz große Verbundenheit, auch über Grenzen hinaus, sag ich mal, ganz entscheidend dafür sind, ob es uns gelingt, die Lösung dieser Krisen auch global anzugehen.
Ja, die Bedeutung von Geschichten auch manchmal als Ersatz für das direkte Erleben ist mir auch nochmal klar geworden und darum wird es auch später sicher nochmal gehen. Was ich noch dachte zu Gerechtigkeit und der Verknüpfung zu Gesundheit, wir wissen ja, dass soziale Faktoren ganz stark Gesundheit beeinflussen und dass Ungleichheit krank macht und deswegen Gerechtigkeit auch eine Frage von Gesundheit ist. Wir wissen zum Beispiel, dass Armut krank macht und auch andersrum Krankheit arm macht, aber auch für die psychische Gesundheit wissen wir, wie förderlich es ist, irgendwie mehr im Einklang zu sein mit sich, mit den Werten, mit dem eigenen Handeln. Und dass das ganz häufig nicht geht, das wurde ja auch sehr deutlich in den Beispielen von Luisa oder auch der Satz, der mir im Kopf bleibt von, wir können uns nicht aus der Krise rauskonsumieren. Das zeigt ja auch, wie verknüpft alles miteinander ist und wie ja schwierig es ist zu handeln, ohne eigentlich gegen das eigene Gerechtigkeitsempfinden auch zu handeln. Und da will ich gerne noch weiter drüber nachdenken und sprechen in den kommenden Episoden, wie wir eigentlich irgendwo das Spannungsfeld vielleicht auflösen können, zwischen uns das bewusst machen und manches auch ausblenden, aber auch viel einfach angehen.
Du hast die nächsten Episoden jetzt schon angesprochen. Wir haben mit Luisa ja über die Stabilität von Klimasystemen gesprochen und über Kipppunkte. Wir haben da auch schon den amazonischen Regenwald angesprochen. Und ich denke, auf den und auf andere Ökosysteme kommen wir sicher auch mit unserer nächsten Gästin zu sprechen, wenn es um die Zusammenhänge globaler Umweltveränderung und der Gesundheit geht. Und vor allem wird das nächste Mal um die Biodiversitätskrise gehen mit Kim Grützmacher, so viel schon mal vorweg.
Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr die Episode teilt, kommentiert und weiterempfehlt und vor allem, wenn wir gemeinsam Ideen für eine gerechtere Welt weitertragen. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut.
Bis bald. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.